Ich nehme jetzt einfach ein Produkt und verkaufe es in der ganzen Welt. Klingt geil, aber halt, stopp, da gibt es noch sowas, das nennt sich Steuerrecht im E-Commerce. Ich darf heute mit zwei Profis auf ihrem Gebiet zum Thema Steuern, Lieferschwellen, OS, MOS und Co. sprechen. Was diese Begriffe heißen und warum ein Steuerberater am besten bei deinem Online-Shop-Launch mitbeteiligt sein sollte, erfahrt ihr in der heutigen Folge des E-Commerce Inspiration Podcasts. Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Mein Name ist Thomas Leskowski und ihr hört gerade euren allerliebsten Lieblingspodcast, den E-Commerce Inspiration Podcast. Heute, ich habe schon angekündigt, machen wir ein neues Format. Das Ganze nennt sich Roundtables. Was ist ein Roundtable? Prinzipiell wäre das so gedacht, dass wir mehrere Leute zu einem bestimmten Thema einfangen, eigentlich ähnlich wie eine Diskussionsrunde, um einfach mehr Blickwinkel auf ein Thema zu bekommen. Das machen wir heute das erste Mal remote. Wir haben das Ganze schon einmal mit Bernd und mit der Anna bei uns im Büro gemacht, wo wir so ein Recap über die vergangene Konferenz gemacht haben. Und heute haben wir das erste Mal ein fachspezifisches Thema mit. Und das Ganze ist Steuerrecht im E-Commerce. Für die, die mich kennen, ich habe einen Steuerberatungshintergrund. Meine Mutter ist selber Steuerberaterin. Ich wollte es auch mal werden. Das ist mir nicht gelungen. Ich habe studiert und mein erster Fünfer war damals in Steuerrecht. Deswegen umso wichtiger, gleich doppelt magaziniert, heute zwei Expertinnen und Experten bei mir zu haben. Und wir haben zum einen den Christian und zum anderen die Julia. Ich würde sagen, bevor ich euch da jetzt großartig vorstelle und einen langen Monolog halte, würde ich sagen, Julia, magst du mal anfangen? Wer bist du, was machst du und wie bist du ins Steuerwesen gekommen?
Ja, danke. Hallo von meiner Seite auch und ich freue mich riesig dabei zu sein. Ich finde es richtig cool, dass du das Thema Steuern auch angehst. Ja. Ich bin Automatisierungsberaterin für Rechnungswesenprozesse. Also kurz gesagt, die meisten schnaufen nämlich an dieser Stelle. Ja. Ich bin nämlich ein Mensch, ich liebe Buchhaltung, aber ich hasse es, sie selbst zu machen. Darum automatisiere ich sie lieber. Ja. Die schöne Welt, wenn die Buchhaltung sich von allein macht, das ist so mein großer Traum, meine Vision. Und da ist natürlich der Bereich E-Commerce großartig. Ja. Wir haben da wirklich eine Datengrundlage, auf der wir aufbauen können. Der Webshop, der weiß alles, was ich in der Buchhaltung brauche. Ich kann wirklich diese Daten verarbeiten, umwandeln. Ich kann großartige Auswertungen daraus ziehen. Und darum auch wirklich nicht nur eine Kernkompetenz, sage ich jetzt mal, sondern auch eine Leidenschaft. Ich bin so ein kleiner Nerd. Ich liebe Daten. Ja. Die sind richtig schön anzusehen. Und zu verarbeiten. Und ja, wie bin ich zur Steuerberatung gekommen? Grundsätzlich bin ich, glaube ich, eher mit diesem technischen und Automatisierungshintergrund aufgewachsen, also mit einem Papa aus der Robotik war es irgendwie so klar, dass man mit 8 Jahren einen Computer auseinandernehmen muss und wieder zusammenbauen muss. Das, ja, Grunderziehung, ja, Excel-Formeln, zwischen 8 und 9, da muss das Excel einfach bedienen können. Das ist ja.
Logisch.
Logisch, ja. Ich habe aber dann auch, also mit 14 Jahren habe ich schon angefangen, im Familienunternehmen dann auch Buchhaltung zu machen. Das hat mir irre gefallen und wirklich taugt. Und ja, bin dann halt weiter auch in die Hack und habe Steuerfinanz- und Rechnungswesen studiert und habe beim Steuerberater gearbeitet, bei Berufsanwärterin. Dann habe ich aber entschieden, Steuerberatung nicht ganz, aber das Ganze zu automatisieren, das ist meins, ja. Und bin dann zuerst im Großkonzern gegangen, habe sämtliche steuerlichen Sonderthemen am Tisch gehabt, die zu automatisieren natürlich, ja. Und habe mich dann selbstständig gemacht und seit 2019 arbeite ich gemeinsam mit der Gettke und Partner Steuerberatung. Und dort, ja, lässt sich das halt viel besser ausbauen und wirklich auch da den Bereich E-Commerce als Kernkompetenz herausgearbeitet. Da haben wir viel entwickelt in den letzten Jahren. Aber auch Online-Buchhaltungen oder generell Schnittstellen im Rechnungswesen.
Perfekt. Vielleicht gleich eine kurze Zwischenfrage. Hast du so mitbekommen, 2019 war ja eigentlich so ein bisschen das Corona-Jahr, dass in der Zeit anfragentechnisch auch viel mehr passiert ist oder war das immer gleichbleibend?
Na, das war ein großer Unterschied. Und ich glaube, generell, Corona hat uns im Bereich Digitalisierung sicher nach vorne gebracht, ja, und hat uns was aufholen lassen, was wir in Österreich ziemlich verschlafen hatten, ja. Aber natürlich die Anfragen im Bereich E-Commerce, im Bereich Online-Buchhaltung, im Bereich Schnittstellen, es kommt an, dass gerade in der Buchhaltung, da entstehen die Daten nicht, die entstehen woanders, ja. Wir brauchen die Informationen aber in der Buchhaltung und umso wichtiger ist dieses Thema und das manifestiert sich, ja.
Ausgezeichnet, perfekt. Christian, gleich mal Ball an dich weitergespielt. Magst du dich mal kurz vorstellen? Wir kennen uns ja eigentlich schon aus unserer Jugend fast. Also ich würde fast sagen, seit wir 15 sind, jetzt bin ich gute 31 Jahre alt, also mehr als die Hälfte unseres Lebens. Damals aus dem Bezirk Baden, glaube ich, in der Gegend herum. Jetzt sind wir ein bisschen erwachsener geworden und älter, würde ich sagen. Magst du dich mal kurz vorstellen? Wer bist du, was machst du und wie bist du in den Bereich reingerutscht?
Ja, lieber Thomas, vielen herzlichen Dank auch für die Überleitung. Stimmt, wir kennen uns schon wirklich lang. Gott sei Dank ist der Ideendrang, den wir auch bisher hatten, ungebrochen geblieben. Und das braucht man auch im E-Commerce-Bereich. Was mache ich? Ich bin in der Steuerberatung und seit mittlerweile fast 8 Jahren bei der KPMG Niederösterreich tätig. Wir betreuen vollumfänglich kleinere und mittlere Unternehmen. Und ich komme eigentlich aus einem Rechnungswesen-Umfeld. Also mich hat Rechnungswesen schon immer interessiert. Auch während der Zeit in der Schule bin ich drauf gekommen, okay, irgendwie fangen an, mich alle Leute nach Nachhilfe zu fragen. Also irgendwas dürfte ich in diesem Bereich richtig machen. Und habe mir danach überlegt, okay, da wird es sicher irgendwo was geben, wo man auch dementsprechend was studieren kann. Dann auch Finanzrechnungs- und Steuerwesen studiert und bin dann dort abgebogen ins Steuerrecht hinein. Und wie es zum Pflichtpraktikum gekommen ist, war für mich dann klar, okay, ich sollte mir vielleicht doch was suchen. Ja, hatte immer vor, das kleinere Umfeld in der Steuerberatung zu suchen. Habe dann aber gesehen, okay, die KPMG hat in Mödling auch einen Standort. Also ich habe nur einen Bezirk weitergehen müssen und bin dann 2017 eben zur KPMG gekommen und habe dort quasi das Steuerberater-Handwerker von der Pike mitbekommen. Was sehr schnell bei mir dann auch klar war, dass das Thema Automatisierung, Digitalisierung, Schnittstellenthemen, das ist ein Thema, was mir liegt, was mir auch gefällt, vor allem dieses prozessuale Denken. Und das ist unabkömmlich im Bereich E-Commerce, dass man sagt, okay, Prozesse verstehen, dokumentieren und auch verständlich aufzuzeichnen. Ja, das sei jetzt auf der einen Seite aus einer steuerlichen Sichtweise heraus, wie sieht die Lieferkette zum Beispiel aus, aber auch final, und die Julia hat es auch schon angesprochen, Daten. Ja, man kann heutzutage nicht mehr sagen, ja, eine E-Commerce-Buchhaltung mache ich manuell. Ja, geht nicht. Ja. Also wenn man sowas machen möchte, ja, aber das ist sehr teuer und oft falsch. Deshalb, da ist man in dem Hall of Fame des Automatismus mit drinnen, ja, was das Thema Buchhaltung betrifft, weil dort muss man wirklich mit den Daten arbeiten. Macht mir unheimlich viel Spaß und da werde ich auch weiter dran bleiben, dass man gemeinsam mit den Klienten dann auch diese Dinge dementsprechend umsetzt.
Vielleicht gleich Frage an euch beide. Steuerberatung ist ja jetzt, ich sage jetzt mal, ein Beruf, den gibt es schon relativ lange oder länger. Wie habt ihr euch dann in so Themen wie Digitalisierung, Automatisierung und dergleichen eingelebt? Also wie habt ihr das gelernt, was Händler machen müssen? Hattet ihr selbst einen Online-Shop oder gab es in der Familie wen, im Freundeskreis wen oder war das totales Learning by Doing?
Ja, vielleicht hake ich da ganz gleich ein. Wirklich den Webshop an sich, ja. Mein allererster Fall war mit Moss schon, ja. Da sind wir dazugekommen, aber über einen Kunden natürlich, also einen eigenen Webshop nicht. Allerdings, wir haben ganz, ganz viel mit Online-Buchhaltungen, ja, und hier mit Schnittstellen gearbeitet. Und da war es naheliegend, ja, das System des Kunden zu verstehen und den Daten umzuwandeln, so dass ich sie einspielen kann. Ja, und wie der Christian richtig gesagt hat, ja, man kann den Online-Shop manuell gar nicht mehr richtig machen. Es funktioniert, also vorher, man konnte es leider nicht sehen, aber bei mir war ganz heftiges Nicken dabei, ja, weil es ist absolut richtig, was er da sagt. Es ist kaum möglich, das manuell richtig zu tun, ja. Und gerade wenn es steuerlich komplexer wird, lässt sich das aber unglaublich gut automatisieren. Ja? Und da haben wir halt angefangen mit sehr individuellen Schnittstellen. und sind dann aber auf größere Lösungen und größere Schnittstellen umgestiegen und haben dort einfach wirklich, muss ich gestehen, sehr viel auch selbst entwickelt und selbst uns eingearbeitet. Das war ja auch eine große Veränderung im Steuerwesen. Das gab es so ja vorher nicht in der Art. Früher hatte man so hohe Freigrenzen in den einzelnen Ländern, dass das in der Form nicht nötig war. Ja, also da kam das schon mit der Gesetzesänderung, sage ich jetzt mal, dass das immer wichtiger und wichtiger geworden ist. Ja.
Christian, von deiner Seite aus noch ein Lerntipp sozusagen.
Ja, also auch jetzt wieder kräftiges Nicken von meiner Seite. Ja. Ich habe den Luxus gehabt, ja, dass ich sehr viel Freiraum auch bei uns in der Firma bekommen habe, einfach gewisse Dinge auch mit den Klienten gemeinsam umzusetzen, zu entwickeln und auch auszuprobieren. Ja. Also von einer klassischen Buchhaltung sind wir halt in diesem Bereich sehr weit entfernt und man muss dann auch natürlich kreative Lösungen manchmal finden mit den Klienten auch gemeinsam. Und da habe ich den Luxus, einen größeren Kunden zu betreuen, ja, der mindestens noch mehr Ideen hat, ja, wie ich normalerweise, ja, und dementsprechend sagt, können wir das umsetzen? Ich dann einmal so sage, ja, bis jetzt haben wir es immer noch zusammengebracht, ja, und die Lösungen, die wir dort haben, ja, sind sehr cool, ja, sind automatisiert, ja, ist aber auch, wie die Julia richtigerweise gesagt hat, noch einmal schneller in der Umstellung geworden, ja, einfach aufgrund der Gesetzesänderung, ja, die eigentlich mit 1.1.2021 umgesetzt hätte werden sollen, ja, ist das dann noch einmal schneller geworden, ja, weil früher war es für uns ein Hauptthema, okay, wie tracken wir Lieferschwellen mit, ja, in der laufenden Buchhaltung? Wie unterstützen wir auch im internationalen Kontext beispielsweise bei einer Umsatzsteuervoranmeldung in Deutschland, weil dort Lieferschwellen überschritten worden sind? Jetzt ist es so mit dem neuen System, dass wir auch ganz anders arbeiten müssen. Und wir haben schon im Vorfeld zu dem Podcast, also die Julia und ich, ganz kurz geplaudert, ja, da kommen jetzt in den nächsten 5, 6, 7 Jahren, ja, kommen da gewaltige Stücke auf uns zu, die das Ganze noch einmal schneller machen lässt, ja, die uns eigentlich immer weiter von einer klassischen Steuerberatung auch entfernen. Und in weiterer Folge diese Fragen Automatisierung, Digitalisierung, XML-Rechnungen immer größer werden.
Perfekt. So, jetzt habt ihr mir schon ein paar Begriffe gedroppt, wo sich manche Leute wahrscheinlich beim Zuhören dachten, habe ich schon mal gehört. Aber ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung, um was da geht. Ich habe mir jetzt 2, 3 Begriffe mitgeschrieben. Du hast jetzt gesagt OSS. Dann gibt es MOS, Lieferschwellen, sind prinzipiell ja für Händlerinnen und Händler wahrscheinlich bekannte Begriffe, dass man sich da mal beschäftigen muss. Und die meisten haben ja einen externen Steuerberater oder Steuerberaterin an der Seite, die diese Themen für sie machen. Grundsätzlich bin ich aber ein großer Freund von Verständnis. Also ich sollte erst dann Dinge auslagern, wenn ich sie ungefähr verstehe, was ich da überhaupt getan habe oder was ich da tun werde. Deswegen vielleicht mal Frage an euch, wollt ihr mal kurz für... Ich sage jetzt mal, da gibt es ja diese mehr oder weniger Steuerberatung für Dummies, diese Bücher, diese ganz einfach erklärte Sachverhalte. Wollt ihr einfach mal mit ganz einfachen Worten diese 3 Begriffe, Osmos und in dem Fall eine Lieferschwelle im Ausland, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer erklären?
Sehr gerne. Ich übernehme mal gleich. Ja. Ich sage das immer Kronenzeitungsdeutsch. Ja. So müssen die Dinge erklärt werden. Ich fange an, das Pferd von hinten aufzuzäumen und fange bei dem Begriff Lieferschwellen an. Ja. Wir kennen das, es gibt unterschiedliche Lieferschwellen, die es gegeben hat. Ja. Beispielsweise Deutschland war die Grenze der 100.000 Euro. Das waren länderspezifische Lieferschwellen. Ja, da hat es eine EU-einheitliche Regelung gegeben. Man hat es aussuchen können zwischen 35.000 und 100.000 Euro. Da hat man gesagt, da ist man noch in einem so kleinen Umfang, dass es zu keinen Wettbewerbsverzerrungen kommt. Ja. Was hat das konkret geheißen? Ich habe einen Online-Shop in Österreich und verschicke Waren nach Deutschland. Wenn ich bis 100.000 Euro Umsatz mit Deutschland erzielt habe, ja, habe ich immer mit österreichischer Umsatzsteuer verrechnen können. Ja. Habe auch die Umsatzsteuer in Österreich abgeführt Und das war's. Ja. Wenn ich die Lieferschwelle überschritten habe, dann habe ich mich in Deutschland registrieren müssen. Das heißt, ich brauche vor Ort einen Steuerberater, ich brauche vor Ort jemand, der meine Buchhaltungsprozesse auch versteht, Daten auswerten kann, Daten auslesen kann, also jemanden wie die Julia und mich nur in Deutschland und dann dort auch die Umsatzsteuer-Compliance auch einhalten kann. Ja. Die EU hat da mal in einem Projekt ausgewertet, was das ungefähr für Mehrkosten im Jahr pro Land gewesen sind. Ja. Sie haben mal vorgerechnet zwischen 6.000 und 8.000 Euro mehr an Kosten pro Land, was auf den Online-Händler dazugekommen ist. Ja. Man hat dann auch erkannt, dass es für die kleinen Unternehmer ja, da keinen Sinn macht, ja, diese großen Kosten auf sich zu nehmen, und man hat dann immer Lösungen finden müssen, ja, in Kooperation auch mit einem Partnernetzwerk im Ausland, wie man dann sehr schnell dann natürlich auch zu seiner richtigen Ust-Compliance dann auch kommt. Und Julia, ich übergebe dir dann gleich das Thema MOS und OS, weil daher kommt es dann auch.
Das erinnert mich so ans Referat früher in der Schule, also den Part, den ich nicht reden mag, so, und den Rest übernimmt meine Kollegin.
Ich sage auch gerne was dazu.
An früher erinnert, damals seinerzeit.
Ich übernehme sehr gerne. Jetzt haben wir das Thema Lieferschwellen, ja. Also es gibt gewisse Schwellen, so viel Umsatz dürfen wir in einem Land machen, bevor wir irgendwo steuerpflichtig werden, ja. Jetzt gab es die große Änderung, ja. Und dieser erste Schritt der Änderung war mal, dass man gesagt hat, elektronisch erbrachte Dienstleistungen, die müssen jetzt bereits früher bei einer anderen Lieferschwelle, also wir sind da 10.000 Euro, in der gesamten EU, also nicht mehr in einem einzigen Land, ja, müssen die halt dann tatsächlich schon im entsprechenden Land verostet werden, also der Umsatzsteuer unterzogen werden. Gut, damit wird es schon kompliziert, weil erstens muss man das in seinem ganzen Webshop integrieren, den richtigen Steuersatz überall integrieren, und dann wäre man in jedem einzelnen Land sehr, sehr schnell steuerpflichtig gewesen. Und wie der Christian das schon angesprochen hat, das sind hohe Kosten in jedem einzelnen Land. Also gab es eine Vereinfachungsregelung. Ja, und die erste Vereinfachungsregelung war eben das MOS Mini One-Stop-Shop. Ja, das heißt, ich muss mich jetzt nicht in jedem einzelnen Land registrieren und brauche nicht überall einen Steuerberater, sondern ich darf über mein eigenes Finanzamtskonto erklären, in welchem Land ich welchen Umsatz gehabt habe und wie viel Umsatzsteuer ich dort abzuführen habe. Das wird dann alles über das eigene Finanzamt geregelt und ich darf es auch an das eigene Finanzamt zahlen und es wird von dort weiter überwiesen. Ja, also eine Vereinfachungsregelung, dass man einen Stop hat, ja, einen zentralen Ort, wo man das erledigen kann, um das ein bisschen einzudämmen. So, das war MOS. Das Ganze hat sich dann weiterentwickelt zu OS. Da hat man halt nicht nur elektronische Dienstleistungen, sondern jetzt wirklich im B2C-Bereich die ganzen Warenlieferungen dazugenommen hat. Ja, und damit hat es halt wirklich nochmal eine größere Masse an E-Commerce-Händler und Händlerinnen dazu gebracht, steuerpflichtig zu werden, ja, und das anzupassen und sich da das natürlich auch nochmal genauer anzuschauen. Der Vorteil aber auch hier wieder, Vereinfachungsregelung. Ich kann das Ganze über das österreichische Finanzamt abführen und auch erklären.
Sehr cool. Klingt für jemanden, also ich sage jetzt mal, wann war die OS-Regelung, wann ist die eingetreten? Also was für ein Jahr?
Christian hat schon gesagt vorher, sie hätte ja eigentlich erst am 01.01.2022 eingeführt werden sollen. Das wurde ja davor schon einmal verschoben. Dann haben sie es mitten im Jahr eingeführt, aber mittlerweile, Mitte 21 war es, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, haben sie es dann nochmal nach hinten verschoben. Wir dachten alle, mitten im Jahr macht man so eine Umstellung nicht. Ja, mitten im Jahr wurde die Umstellung gemacht.
Ich glaube, in der Corona-Zeit. Genug Zeit. Sowas.
War spannend.
Okay, aber prinzipiell für jemanden, der im Handel tätig war, ziemliche Umstellung, nehme ich mal an. Oder wie haben damals die Händler bei euch reagiert, als die Umstellung gekommen ist? Also wussten die selbst viel Bescheid, was jetzt zu tun ist, oder war da von eurer Seite aus viel Aufklärungsarbeit notwendig? Beziehungsweise wie schaut das jetzt 2024 aus?
Also ich muss sagen, bei uns war es so, dass wir wirklich versucht haben, aktiv auf unsere Kunden zuzukommen. Also gerade wie wir gefahren haben, okay, die Gesetzesregelung kommt, alle unsere Buchhaltungen zu analysieren und nochmal nachzuschauen, wer ist betroffen, ja, wer ist ab welchem Zeitraum betroffen. Also wir versuchen das schon immer aktiv anzusteuern und da präventiv tätig zu werden. Ja, weil im Nachhinein und zu warten, bis der Kunde kommt, woher soll es der Kunde wissen, ja. Viele Sachen hat er jetzt nicht so am Schirm. Ja, da ist es schon die Aufgabe des Steuerberaters, wirklich aktiv auf den Kunden zuzukommen und sagen, Achtung, neues Gesetz, du bist betroffen.
Okay, steht auch prinzipiell drinnen im Wort Steuerberater, also in dem Fall beratend tätig zu sein, nicht immer nur reaktiv auf eine Anfrage, sondern auch aktiv auf in dem Fall ja, Gesetzesänderungen zu reagieren. Christian, wird es bei euch ausgeschaut?
Ja, also da hast du mir jetzt meine Wortmeldung schon fast vorweggenommen. Das steckt schon in unserem Wort drinnen. Ja. Beratung und Beratung ist gerade in dem Bereich etwas Proaktives. Ja. Pathologen sind wir keine. Ja. Kommt leider auch nach wie vor oft genug zum Tragen, dass die Sachen erst zu uns kommen, wenn sie schon kaputt sind. Ja. Aber auch dann versucht man eine Lösung zu finden. Bin aber bei der Julia, dieses Thema im E-Commerce-Bereich ja, ist etwas, was man immer proaktiv sehen muss. Ja. Also der Erste, ja, der eigentlich bei der Entscheidung, wir machen einen Online-Shop, dabei sein muss, ja, ist nicht der, der den Online-Shop programmiert, sondern der Steuerberater. Im Idealfall. Wir haben das auch damals so gemacht, also wir sind proaktiv auf unsere Kunden herangetreten, auch aufgrund der Registrierungsfristen für dieses neue Verfahren, damit man das zeitgerecht macht und nicht gleich von Anfang an ein Compliance-Problem hat. Wir haben proaktiv informiert, haben natürlich in erster Linie die Buchhaltungsprozesse angepasst und auch gegebenenfalls dahingehend unterstützt, wenn es natürlich Fragen gibt in der umsatzsteuerlichen Würdigung bei Spezialfällen. Ja. Das war so unser Paket und wir haben da auch Kunde für Kunde, Klient für Klient abgearbeitet und zu schauen, okay, gibt es noch weitere Einsparungspotenzial, das hat man dann weiter gleich mitgenommen, gibt es noch Verbesserungspotenzial im Prozess, ja? Welche Daten können wir von wo übernehmen, sei es jetzt von Shopify, WooCommerce, Amazon-Schnittstellen, Strap-Faktorierungen und wie sie alle heißen. Und da diesen EOS-Prozess ja, dann möglichst effizient aufzusetzen, weil wir eben auch von Anfang an gesagt haben, man kann eine EOS-Anwendung nicht manuell buchen, ja, oder nur mit einem massiven Mehraufwand buchen.
Vielleicht da auch ganz kurz, warum kann man das gar nicht manuell buchen? Ja, also jetzt nur mal so den steuerlichen Background oder der Grund, weswegen man das eigentlich unbedingt automatisiert machen muss, ja, ist je nach Land, wohin ich versende und wann der Zeitpunkt war des Versands, wann der Zeitpunkt war der Lieferung etc., habe ich unterschiedliche Zeitpunkte, in dem ich es der Steuer unterwerfen muss und wann die Steuer abzuführen ist. Es kann nicht sein, dass gerade im E-Commerce-Bereich, wo ich eher kleinere Transaktionen habe und dafür eine große Menge, ja, dass jemand manuell hingeht und schaut, was war jetzt in welchem Land zuerst? War da jetzt zuerst die Zahlung oder zuerst die Lieferung oder wie auch immer? Das ist wirklich technisch kaum möglich, also dass man manuell da sitzt und das abarbeitet und dann noch richtig machen würde, ja. Oder auch, wenn man nur die Übersichten von den einzelnen Webshops bucht, ja. Wir haben das immer wieder, dass wir die Daten dann übernehmen, ja, dass Kunden zu uns kommen und wir müssen dann feststellen, okay, da müssen wir berichtigen. Das funktioniert so nicht, ja. Und das ist dann halt immer im Nachhinein, was dann immer schwieriger ist, ja, dass man das dann wieder richtig stellt und dass man in Zukunft halt wirklich vorbereitet, ja. Aber nicht nur das ist es, sondern wir haben dann halt auch immer das Thema, dass wir auf viel mehr draufkommen, wenn mal die Daten 1:1 übernommen werden.
Prinzipiell ist auch irgendwie das, was der Christian zuerst gesagt hat, ich glaube, bei jedem Relaunch, also den Satz, den wir jetzt aufschreiben müssen, sollte zumindest bei der Entscheidungsfindung oder in den Erstterminen mit der Agentur oder wer auch immer das umsetzt, der Steuerberater oder die Steuerberaterin mit am Tisch sitzen, um einfach den Prozess dahinter so gut es geht abzubilden, weil, wie du gesagt hast, nacharbeiten, ist eine mühsame Geschichte. Also das dann wieder aufzuarbeiten, dass das Sinn macht, ja, wird spannend, ob das möglich ist. Was kommen sonst noch für Fragen so auf eure Tische? Beziehungsweise was sind aktuell so die Themen, mit denen sich Händlerinnen und Händler bei euch beschäftigen müssen? Vielleicht, Christian, magst du mal anfangen?
Vielleicht noch einen kurzen Satz zu dem vorherigen Thema dazu, also zu dem Zusammenräumen. Ja. Es ist dann natürlich auch ein finanzstrafrechtliches Risiko für den Geschäftsführer, für den Unternehmer, ja, wenn diese Dinge falsch ablaufen. Ja. Also größere Themen, wo die Leute, und das ist auch leider ein Problem, sage ich einmal, der Instagram-Werbung, um es jetzt so beim Wort zu nennen, ja, Amazon FBA verspricht das schnelle Geld. Ja. Es ist für jemanden das schnelle Geld, nämlich Amazon verdient sehr gut daran. Ja. Und wenn wir dann einmal aufzeigen, wo denn überall die Waren in der Gegend herumschicken, geschickt werden und wo überall Umsatzsteuer Compliance-Verstöße jetzt vorliegen, ja, wenn das über Jahre falsch läuft, ja, sind dann immer diese bösen Überraschungen. Und deshalb, um auf deine Frage jetzt auch einzugehen, was landet bei uns immer wieder am Tisch? Ja? Lieferketten, Lieferketten, Lieferketten. Ja? Das ist das, was ich übers Jahr, glaube ich, x-mal predige. Ja? Ich sage, du kannst dir deine Buchhaltungsprozesse noch so gut überlegen, noch so gut automatisieren. Wenn deine umsatzsteuerliche Würdigung dahinter falsch ist, ja, hilft einem das auch nichts. Ja? Das heißt, und deshalb empfehle ich es immer, dass der Steuerberater da von Anfang an auch mit dabei ist. Einfach aus dem Grund, dass man diese umsatzsteuerliche Würdigung vorweg macht, ja, weil es eben da gewisse Fallen gibt. Ja, Stichwort Dropshipping, Stichwort Amazon FBA, ja, Amazon Sonderverkäufe, wie ich es nenne, also Amazon Commingly Buy, ja, sind da so Themen, ja, die man da nur als Beispiel anführen kann. Ja, aber deshalb sollte da der Steuerberater oder die Steuerberaterin ein sehr enger Sparringpartner auch sein.
Ja, ich kann das von meiner Seite auch wirklich nur unterstreichen. Ja, das ist richtig wichtig. Um da jetzt mal ganz plakativ ein Beispiel zu sagen aus der Praxis. Ja, ein Kunde kommt zu uns, hat auf Amazon jetzt den Shop eröffnet und verkauft jetzt dort. Ja, das Problem ist, der hat angehakelt, Amazon, ja, ihr dürft es überall lagern, ganz egal wo. Verschickt alle Waren, wohin auch immer ihr wollt. Hauptsache, ich mache dann meinen Umsatz. Und ja, ich möchte in die ganze Welt versenden und dann an allen Plattformen gerne versenden. Klingt ja ganz großartig, ja. Nur dann fehlt oft eine Marketingstrategie auch dahinter. Das ist der erste Punkt, ja, das ist schon mal inhaltlich. Aber das zweite ist, überall, wo ich meine Waren einlagere, mache ich mich umsatzsteuerpflichtig. Und zwar, das kann ich dann nicht mehr über den Ostshop abbilden, sondern ich muss mich in dem Land registrieren. Habe ich dazu gestimmt, ohne mit meinem Steuerberater vorher darüber gesprochen zu haben, bin ich plötzlich in all den Ländern, wo meine Ware eingelagert wird, von Amazon im Hintergrund, ich kriege nichts davon mit, ja, steuerpflichtig und muss überall dort wirklich eine Steuererklärung abgeben. Ich brauche überall dort einen Steuerberater. Das sind richtig heftig große Kosten. Ja, und das ist auch so ein Punkt, da sind wir auch wieder bei den Daten. Das mache ich immer so, dass ich mir wirklich die Daten direkt von Amazon hole, um zu schauen, wo waren die Lieferwege? Was ist wirklich wo wann eingelagert worden? Weil auch diese Verbindung und diese Lieferung von einem Ort zum nächsten, ne, da muss ich eine sogenannte innergemeinschaftliche Verbringung buchen und berücksichtigen und erklären. Ja. Darum immer mal wieder der Tipp, bitte klein anfangen. Ja. Bitte nicht in allen Ländern lagern. Bitte Märkte gezielt bespielen und nicht alles auf einmal und schauen wir mal, was rauskommt. Ja.
Also ihr sprecht die Instagram-Krankheit damit aber auch ein bisschen an. Also ich sage jetzt mal, du hast jetzt Amazon in dem Fall angesprochen. Ich sage jetzt mal, im Onlineshop-Bereich ist es das große Dropshipping. Ich bestelle mir jetzt von irgendwo was und schippe in die ganze Welt hinaus. Habt ihr mit Dropshipping im Onlineshop-Bereich genau selbige Erfahrung gemacht, dass man jetzt sagt, okay, Produkt kommt von irgendwo, wird irgendwo eingelagert, geht in ein Land, wo ich auch nicht ansässig bin, aber habe das Unternehmen vielleicht in Österreich angemeldet. Ist das auch sehr klassischer Fall, der bei euch mehr oder weniger an der Tagesordnung mal stand?
Ja, also Dropshipping sind viele Anfragen, die bei mir noch landen, die sagen, sie wollen einmal mit Dropshipping anfangen. Ja. Dann erkläre ich ihnen immer sehr gut, ja, und da stelle ich jetzt einmal, was das umsatzsteuerlich bedeutet, nämlich auch das, dass das EOS-System nicht anwendbar ist, unterm Strich. Ja. Das unterschätzen viele. Ja. Das heißt, okay, du willst jetzt nach Deutschland, Tschechien, Österreich versenden, ja, dann bist du mal in Deutschland und Tschechien einmal auf jeden Fall umsatzsteuerpflichtig. Dann sagen alle, naja, nein, aber das wird ja ganz anders und vereinfacht, immer wird damit Werbung gemacht. Ja, aber dem ist nicht so. Ja. Und auch bei Amazon FBA, ja, und wie man seine Amazon-Seller-Plattform einrichtet, ja, die Julia hat es schon gesagt, muss man aufpassen. Und es ist immer wieder spannend, ja, und ich verstehe das auch aus unternehmerischer Sicht, man will Dinge verkaufen, ja, und sich um Compliance-Themen, ja, was will der Steuerberater denn schon wieder von mir? Ja. Ich habe aber durchaus auch schon Unternehmer beeindruckt, die Amazon FBA verwendet haben, ja, das sehr unbedacht verwendet haben, und ich habe ihnen gesagt, ihr müsst mir schon sagen, dass eure Waren beispielsweise in Polen liegen. Die sagen dann, nein, wir schicken doch alles nach Deutschland. Da sage ich, ja, das sind die Amazon-Auszüge. Amazon hat, weil ihr zugestimmt habt, die Waren, weil es einfach für Amazon besser ist, eure Waren nach Polen weitergeleitet. Ja. Ah, na, das haben wir jetzt nicht gewusst. Ja. Also das sind immer wieder so Themen. Ich verstehe beide Seiten. Ich verstehe den unternehmerischen Zugang zu sagen, okay, wir müssen schauen, dass wir Umsatz generieren, dass wir Verkaufszahlen generieren. Aber bitte immer mit bedenken, was mache ich denn mit meinen Shops, vor allem wenn es nicht euer eigener ist, wie zum Beispiel Amazon.
Sehr cool. Also prinzipiell mal das Ganze zusammengefasst, wenn man im Ausland Produkte verkauft, generell mal den Weg zum Steuerberater suchen, bevor man auf irgendwelche Häkchen klickt und da einfach drauf losarbeitet. Natürlich wird oft eher anderes, ich sage jetzt mal, präferiert, also mal beginnen und dann schauen, wo die Reise hinführt. Aus Steuerberatungssicht würden wir vielleicht den anderen Weg eher bevorzugen. Also eher den schaust dir mal steuerrechtlich an und dann überleg dir, ob du das wirklich antun möchtest, bevor du deine wertvolle Zeit und dein wertvolles Geld da rein investierst. Das ist, wie du jetzt richtig sagtest, Christian, viele mit der Dropshipper-Idee oder Dropshipping-Idee sehen das schnelle, kurze, große Geld, aber nicht die Verantwortlichkeit, die dahinter kommt und das, was man an Prozessen sich halt dann auch wirklich als Unternehmen sich bewusst machen muss, dass es ja da auch einen härteren Weg gibt, den man gehen muss. Was gibt es sonst so für Herausforderungen, wo ihr sagt, ihr habt jetzt Lieferkette angesprochen, das dürfte so ein, ich glaube jetzt mal, eure Gemeinsamkeit auf jeden Fall sein. Gibt es sonst noch irgendwelche Themen, wo ihr sagt, es taucht immer wieder auf, vielleicht Julia, von deiner Seite aus?
Ja, vielleicht das auch noch als kleiner Tipp, auch betrifft halt auch wieder im Vorfeld sich die Dinge anschauen, ja, nicht mit 10.000 verschiedenen Produkten einfach mal in alle Märkte reinfahren. Denn als kleines Beispiel jetzt aus der Praxis, weil wir wirklich diese Fälle gehabt haben. Hundeleckerlis, je nachdem, wie die Zusammensetzung ist, sind sie unterschiedlich in unterschiedlichen Ländern zu besteuern. Ja? Also eine einzige Zutat in einem Hundeleckerli kann den Umsatzsteuersatz verändern. Und das nochmal in den verschiedensten Ländern auch. In dem einen ist Standard, in den anderen ist reduziert, Sondersteuersatz und so weiter. Das ist wirklich ein wichtiges Thema. Oder auch, was ganz, ganz, ganz häufig gemacht wird, weil es so toll ist, Gutscheine zu verkaufen. Ja, Gutscheine, der Christian grinst, ihr seht das jetzt gerade nicht, ja, aber Gutscheine, das ist wirklich ein Thema, das kann steuerlich hochkomplex werden. Und wir müssen die bei den Gutscheinen darauf achten, wann wurden die gekauft und in welchem Land werden die dann eingelöst, ja? Woher will ich wissen, in welchem Land, zu welchem Satz die dann zu versteuern sind, für welches Produkt? Das ist alles wirklich eine Challenge, ja, und eine Herausforderung, darum wirklich das Thema bedacht. Und da finde ich auch so toll, was du machst, Thomas, ja, dass man sich fortbildet, dass man sich weiterbildet, dass man das bedacht angeht und mit Strategie dahinter angeht, weil sowas kann halt wirklich leicht, wie der Christian das auch angesprochen hat, in den Bereich des Finanzstrafrechts gehen und dort wird's heikel. Ich sage immer, die Umsatzsteuer ist ein absolutes Heiligtum. Ja. Bei der Einkommensteuer bin ich persönlich immer entspannt, weil das richtet dann der Steuerberater am Ende des Jahres, das macht er schon. Ja. Aber in der Umsatzsteuer, wenn eine Schnittstelle oder der Webshop falsch eingerichtet ist, ja, und ich die ganze Zeit im falschen Land die Umsatzsteuer ausweise und das alles auf meinen Rechnungen draufsteht, dann schulde ich diese Umsatzsteuerkraft-Rechnungslegung, schulde ich sie aber im anderen Land auch. Und ganz ehrlich, 20% vom Umsatz tun weh. Ja. Also das ist echt etwas, da muss man vorsichtig sein. Gerade in der Umsatzsteuer, die ist ein Heiligtum, das soll man sich richtig gut anschauen. Und dort ist die Zusammenarbeit mit dem Steuerberater aus meiner Sicht auch unerlässlich.
Mhm. Vielleicht da auch gleich überleitend, wenn man jetzt den perfekten Klienten, die perfekte Klientin 2024, 2025, ganz egal, wo man sich die Folge anhören sollte, wie handelt die? Also wie ist der optimale Ablauf, wenn man jetzt sagt, okay, ich bin jetzt ein Zoofachhändler beispielsweise und ich entscheide mich jetzt, meine Tierprodukte über einen Online-Shop zu verkaufen und das in meine angrenzenden Länder, ich sage jetzt mal von Österreich, vielleicht Deutschland, Tschechien etc. Wie schaut so ein perfekter Klient aus?
Ja, also so ein perfekter Klient, ja, es reicht uns vielfach schon, wenn die Klienten sagen, sie fragen vorher, bevor sie was beginnen. Weil sonst erfahren wir diese Dinge immer nur im Nachhinein, ja. Aber soll grundsätzlich auch bereit sein, mit dem Steuerberater gemeinsam zu arbeiten, ja. Und zu sagen, auch die Bereitschaft mitzubringen, okay, ich lasse meinen Steuerberater auf die Schnittstelle des Online-Shops zugreifen, zuschauen, auch da zu unterstützen, dass wir sagen, okay, anstatt jedes Monat, ja, ein falsches File zu bekommen und immer den gleichen Fehler auszubessern, auch die Schnittstelle dementsprechend gemeinsam zu verändern, die umsatzsteuerliche Würdigung dahinter im Onlineshop anzupassen. Und da sind wir dann schon eigentlich sehr, sehr vielfach im Bereich des eigentlich Onlineshop-Beraters selber. Ja. Weil natürlich, was interessiert die Klienten unterm Strich vom Steuerberater selber, ja, oder vom Berater, ja? Das ist die Erfahrung, die sie auch mit anderen Shops gemacht haben. Ja. Wie liege ich, ja, wie liege ich im Geschäftsvergleich mit anderen, die ja was Ähnliches machen? Ja. Also da können wir auch immer sehr viel Erfahrung dann auch mitnehmen, ja, und da auch gewisse Tipps geben. Ja. Aber, und das sage ich auch ganz bewusst, wir sind jetzt nicht jemand, der den Shop für den Klienten baut, ja, sondern wir sind diejenigen, die in der Erstellung und in der Compliance unterstützen können, ja, insbesondere in der umsatzsteuerlichen Compliance unterstützen können. Und ein Klient muss das natürlich auch zulassen, dass er quasi mit seinen Prozessen im Vorfeld schon zu uns kommt, mit seinen Themen auch, die er an uns kommuniziert. Und ganz wichtig ist immer im Vorfeld. Ja. Ich habe lieber eine Frage in 5 Minuten beantwortet, ja, als nachher 50 Stunden zusammenräumen zu müssen.
Ja, das kann ich nur unterschreiben. Ja, das kann ich nur unterstreichen auch. Das stimmt im Vorfeld. Prävention ist hier das die beste Methode. Ja, vielleicht von meiner Seite auch, abgesehen von den steuerlichen Themen, ja, der perfekte Klient ist ihm halt der, der seine Strategie auch gut aufgesetzt hat. Ja, der nicht so, ich probiere das jetzt mal, weil ich habe ein YouTube-Video gesehen, ja, und deswegen probiere ich mal einfach alles, ja, und komme im Nachhinein, sondern mir macht es halt auch die größte Freude, je größer der Shop wird, je besser der Kunde performt, ja, dass man sich gemeinsam weiterentwickelt, das ist richtig spannend, richtig schön, dass man mehr Daten hat, ja, und dass der Kunde erfolgreich ist, weil es bringt auch keinem Steuerberater was, wenn der Kunde zu einem kommt, aber nächstes Jahr das Ganze dann nicht mehr schafft, weil das ist einfach wirklich dann eine unangenehme Wahrheit, die dann vielleicht der Steuerberater aber trotzdem auch tun muss, wenn er dann sagen muss, es tut mir leid, aber in der Form rechnet es sich nicht. Bitte nochmal überdenken, ganz offen und ehrlich, vielleicht ist es nicht das Richtige oder man muss an der Marketingstrategie oder an anderen Enden was tun, weil der Shop eben dann nicht skaliert.
Okay. Also prinzipiell zusammengefasst, seid ihr wahrscheinlich beide der Meinung, dass, ich sage jetzt mal, Strategie beziehungsweise die Vision hinter dem, was ich machen möchte mit meinem Business, einmal gefestigt sein sollte. Wir haben jetzt, glaube ich, beide oder alle drei dasselbe Bild im Kopf, wer nicht kommen sollte. Also es ist wirklich diese klassische, ich habe meine fünfte Instagram-Werbung gesehen, ich habe mir zwei Dropshipping-Videos angeschaut und jetzt bin ich komplett überzeugt davon, dass ich meinen Dropshipping-Store mit 100 Leckerlis mache, um das Beispiel da jetzt aufzugreifen und das in die ganze Welt verschicke, weil ich möchte ja siebenstellige Umsätze fahren, aber dass du wahrscheinlich sechsstellige Umsatzsteuer abführen musst, ist dann ein anderes Thema. Und desto gefestigter so eine Person oder so ein Unternehmen ist, desto angenehmer wird es wahrscheinlich auch, da mit eingreifen zu können. Und was ich da jetzt auch sehr gut mit rausgehört habe, Christian, das hast du vorhin gesagt, ist, dass mal Steuerberater eigentlich schon fast ein E-Commerce-Berater wird, aber halt in einem Teilprozess, in dem Fall einen sehr, sehr wichtigen Teilprozess, der nicht gut nachbearbeitbar ist, wie beide es jetzt schon gesagt hat, dass man jetzt nicht manuell da irgendwie nachgreifen kann, sondern dass das von Grund auf die Strategie mit beeinflusst. Auf gut Deutsch sollte jede Agentur, die Shops umsetzt oder aufbaut, den Steuerberater als linke Hand mehr oder weniger haben, dass da jetzt nicht nur das Auge mit ist sozusagen für die Kundschaft, sondern auch das, was man beim Eisberg sozusagen nicht sieht, dass da die Prozesse auch wirklich 100% stehen, dass man da jetzt nicht sich zwar ein optisch schönes Fenster baut, aber im Hintergrund geht die Welt gerade unter, wäre wahrscheinlich super optimal. Gut, ihr macht mir den Beruf prinzipiell wesentlich schmackhafter, als ich ihn damals erlebt habe, muss ich sagen. Also ich habe damals Steuerberatung eher nur mit Buchungssätzen und dergleichen verbunden, aber ich finde, das zeigt eigentlich, wie facettenreich so verschiedenste Arten von Jobs sein können. Deswegen wechseln wir jetzt auch ganz kurz in die, ich sage jetzt mal, visionäre oder philosophischere Frage-Ecke. Ich glaube, man hört es bei euch eh beiden raus. Das ist jetzt nicht ein Ding, das ihr macht, weil ihr monatlich ein Einkommen damit generiert, sondern ihr habt wirklich eine gewisse Passion dahinter und eine gewisse Leidenschaft dahinter. Aber was taugt euch an eurem Beruf? Also was ist das, wo ihr sagt, erst geil, dass ich mich für den Weg entschieden habe? Vielleicht Christian, magst du mal so deine Sicht schildern?
Ja, also es war für mich dann relativ schnell klar, auch wenn ich jetzt seit 8 Jahren bei der KPMG bin, ja, dass mir dieses Betätigungsfeld immer bleiben wird und das auch liegt. Es ist einfach genau das, was man im E-Commerce-Bereich wahrscheinlich am besten auch umsetzen kann. Es ist die direkte Hands-on-Arbeit mit den Klienten. Ja. Julia hat das sehr schön gesagt, mit dem Klienten gemeinsam wachsen. Ja. Das ist natürlich sehr schön, wenn man sagt, okay, man gibt Empfehlungen ab, man gibt Maßnahmen ab, wo man auch gehört wird, die auch umgesetzt werden und die Erfolge beim Klienten bedeuten. Ja, geht es den Klienten gut, geht es den Beratern gut? Und das ist einfach auch das, wo ich sage, das ist das Coole an unserem Beruf. Ja. Ich glaube, ich habe keinen Tag, ja, wo ich sagen kann, der ist ident zu einem vorangegangenen Tag, ja, weil es einfach so abwechslungsreich, weil es einfach so facettenreich ist, wo man Anfragen von Klienten bekommt, ja, wo man dann auch Hirnschmalz und auch ein bisschen Testing hineinstecken muss, damit das einmal so wird, wie es auch der Klient auch vorstellt, sei das jetzt bei einer Schnittstellenthematik, sei das jetzt bei einer steuerlichen Frage. Es ist einfach, dass man dieses gemeinsame Weiterentwickeln, ja, final mit dem Kunden auch umsetzen kann, ist einfach das, was unheimlich schön ist.
Ja, ich muss sagen, so ähnlich ist es auch bei mir. Für mich gibt es halt immer diese Momente, ja. Ich liebe den Moment, wenn etwas gerade beim Kunden richtig mühsam und aufwendig war, wenn der ewig lang irgendwelche Unterlagen aufbereitet hatte, ja. Und dann kommst du mit einem anderen Prozess, der einfach das Leben für den Unternehmer einfacher und leichter macht oder die Auswertungen so aussagekräftig, dass er wirklich viel damit anfangen kann, ja, und der freut sich drüber. Das ist für mich der allerschönste Moment, weil ich freue mich echt unglaublich mit, ja, wenn ein Kunde ein neues Produkt rausbringt, wenn der bei 2 Minuten 2 Millionen ist, ja, dieses Wachstum, diese gemeinsame Entwicklung ist großartig, ja, es macht richtig viel Spaß, gemeinsam dran zu arbeiten, die Weiterentwicklung, das Verbessern, ja, nicht nur ich mach halt die Steuern für dich und nehme dir einen lästigen Part ab, ja, sondern ich helfe dir, dein Unternehmen weiterzuentwickeln, ja, gemeinsam werden wir groß, gemeinsam kann ich dir den Mehrwert bieten, dass das viel mehr mit Mehrwert behaftet ist, ja, das ist so richtig, richtig schön und das ist einfach, ja, ich glaube, das ist das schönste Erlebnis in dem Beruf.
Vielleicht nur ganz kurz, weil du es angesprochen hast, diese Momente. Ja. Also einer der coolsten Momente ist jetzt gar nicht einmal so lange her, war auch ein Neukunde, ein kleiner Unternehmer, der das auf die mühsamste Art und Weise aufbereitet hat. Ja. Und dann hatten wir bei uns einmal eine Besprechung, ja, und er hat mir noch Verträge mitgegeben, die wollte man nicht schicken, ja, der hat aber gesagt, ich soll mir es noch gar kopieren, ja, und ihm dann wieder mitgeben. Und wie ich zurückkomme, sitzt er da, sagt, schau, ich mache gerade meine Buchhaltung und dort Belege abfotografieren, ja, und hat gesagt, geht super schnell, dann haben wir uns das gemeinsam auch angesehen, was denn da weiter damit passiert, und er war voll begeistert und sagt, das geht so einfach, ja, ich erspare mir so wahnsinnig viel Zeit, ja, und das ist genau das Schöne und auch das Coole dann final.
Sehr cool. Also ich liebe es, dass ihr im, ich glaube, Julia, du hast es gerade gesagt, es ist nicht nur ein, hey, ich mache deine Steuern, dann kriege ich am Monatsende mein Gehalt oder halt als Selbstständiger das, was überbleibt, mehr oder weniger, sondern es ist wirklich dieses die Momente, wo ich einer Person auch wahrscheinlich ein bisschen Lebenszeit zurückgebe, weil wenn du deine Buchhaltung bis dato jede Woche 6 Stunden kostet hat und du automatisierst das Ganze auf einmal jetzt eine halbe Stunde, sind auf einmal 5,5 Stunden mehr Lebenszeit da. Das macht viel mit deinem Gegenüber, das macht wahrscheinlich auch viel mit der Beziehung zum Kunden selbst, beziehungsweise auch viel mit dem, was das Business ausmacht, weil wenn die Person dann bei der Produktentwicklung wieder viel intensiver drin sein kann und bringt so eine Produktprobe mit, auf einmal freut sich beide drüber, ist das wahrscheinlich schon ein sehr, sehr cooles Erlebnis, das man ja gemeinsam mitnehmen kann. Damit habt ihr mir eigentlich auch schon meine Frage beantwortet, die von der letzten Folge gestellt wurde. Wir haben ja jetzt eingeführt, dass immer die vorherige Folge der nächsten Folge oder den Personen der nächsten Folge eine Frage stellt. Und das wäre in dem Fall, wann so euer größter Aha-Moment war, wo ihr gecheckt habt, dass das so euer Gebiet ist. Habe ich jetzt schon ein paar Ansatzpunkte gehört, aber gab es diesen einen Moment, den ihr hattet? Julia, vielleicht du als Erste?
Also ich kann das absolut mit Ja beantworten. Ja, also ich habe früh gemerkt, dass meine Leidenschaft im Rechnungswesen liegt. Ja, ich kann mich erinnern in der Schule, wie ich das erste Mal vom Rechnungswesen gehört habe. Was für ein cooles System, wer hat sich denn das ausgedacht? Ja, so denken nicht viele Jugendlichen, ja, zugegeben. Aber das hat mir richtig, richtig gefallen. Ja. Und ich habe mich im Rechnungswesen immer wohlgefühlt und habe automatisiert, was ich in die Finger bekommen habe. Aber dann habe ich meinen Job gewechselt. Ja. Also ich war davor im Großkonzern tätig und dort habe ich halt ERP-Umstellungen mitbetreut und halt alle sämtlichen Steuersonderthemen gemacht, ja, wo es um Automatisierung ging. Und dann habe ich gekündigt. Und da war so wirklich der Moment, hey, Julia, was macht dir eigentlich wirklich am meisten Spaß? Mal so wirklich in sich zu gehen und mal drüber nachzudenken, was macht dir Freude? Und dann war das dieses, na, wenn was super mühsam ist und dann programmierst du eine Schnittstelle und dann hast du ein Knöpfchen und damit funktioniert's und du drückst, du weißt, dass es funktioniert, aber du drückst noch 3-mal auf den Knopf, nur weil du dich so freust, wie es funktioniert, ja, und wie schnell es funktioniert. Und genau dieser Moment, das war mein Moment, wo ich mir gedacht habe, ja, jetzt ist es mir klar und das ist wirklich so wie die Schuppen von den Augen gefallen und da gab's nichts mehr anderes. Ich wollte wirklich nur noch in diesen Bereich gehen.
Das nenne ich mal passioniert. Gestern hattest du auch einen ähnlichen Moment, oder?
Witzig, weil es war ein sehr ähnlicher Moment, ja. Also es ist jetzt ziemlich genau 7 Jahre her, ja. Da war ich auch für, ich sage, verborgt an ein größeres Projekt, ja. Und ich habe mir gedacht, Moment, ich nehme jetzt diesen halben Tag Zeit, ja, und überlege mir, wie man das Ganze automatisieren kann, ja. Bin am nächsten Tag mit der Lösung dann dagestanden, es waren alle ganz verblüfft und gesagt, du hast deinen Arbeitsauftrag nicht verstanden, sage ich, naja, aber mit dem geht's doch wesentlich besser, ja. Und da waren dann alle so, ja, eigentlich schon. Und das ist ein Klient, den ich seitdem sehr eng auch betreue, ja, und der über die Lösungen, die wir auch damals schon gemacht haben, hochgradig zufrieden ist. Und das war so der Moment, wo ich gesagt habe, dieses Gesamtpaket, ja, Automatisierung, Klienten in den steuerlichen Belangen auch weiter zu helfen, ja, und so Prozesse zu automatisieren, da bin ich einfach zu Hause und da gehöre ich auch hin, ja. Das war so der Moment.
Sehr, sehr cool. Ja, Wahnsinn. Den Moment hatte ich mit dem Steuerrecht nicht, um das so wunderbar abzuschließen. Ich freue mich umso mehr, dass es für euch so viel Erfüllung damit gegeben hat für euer Leben. Vielleicht auch gleich die Frage, die ich zuletzt der Christina Langer gestellt habe, die ihr jetzt gestellt bekommen habt. Was für eine Frage würdet ihr gern unseren nächsten Podcast-Gast stellen? Julia, vielleicht du als Erste.
Ja, was ich wahnsinnig interessant finden würde, ist, wo war euer Game-Changer-Moment? Ja, also es gibt so Momente im Leben, bei uns ist es halt oft, wenn wir Prozesse anders denken und in eine andere Richtung entwickeln, ein neues Kernfeld aufmachen, ja, oder auch so, wie der Christian angesprochen hat, wir haben das auch oft, wo du einfach eine ganz andere Lösung vorschlagst, ja, und die erste Reaktion, das war ja gar nicht der Arbeitsauftrag. Ja, es ist besser, es ist der Game Changer, ja, es ist die Veränderung. Und diese Game-Changer-Momente, ich glaube, davon können auch andere extrem viel lernen. Ja, passt das auch für mich? Passt das auch in mein Business? Passt das in mein Leben? Ist dieser Game-Changer auch für mich anwendbar? Und deswegen wäre meine Frage wirklich, was war dein Game-Changer-Moment?
Was, Christian, Frage an dich weitergeleitet. Was würdest du gerne dem nächsten Gast stellen? Dann haben wir in dem Fall zwei Fragen gleich oder für zwei Folgen.
Ich kann es jetzt einfach machen und kann sagen, ich schließe mich der Frage von der Julia voll inhaltlich an. Easy. Ja. Sonst, was mich auch interessieren würde, ist, es gibt viele Branchen, ja, und wir haben es auch heute kurz angesprochen, die während Corona sehr schnell auf digital umgeschwenkt haben, beziehungsweise auch haben, also die haben umschwenken müssen. Ja. Aber es gibt dann auch immer wieder Branchen, ja, die sagen, okay, hey, mein eigentlich analoges Produkt, ja, kann ich jetzt auch auf den E-Commerce-Markt bringen. Ja, und mich würde da interessieren, was waren da so die Überlegungen dahinter? Ja. Warum ist dein Produkt digital? Ja? Oder digital geworden, um sozusagen.
Sehr gut. Ich weiß, dass unser nächster Gast Buchautor ist. Und das Buch habe ich damals über Amazon gekauft. Dementsprechend kann ich mir schon vorstellen, was er ungefähr sagen wird. Aber wird eine super, super spannende Frage. Gut, meine Lieben, das war fast schon eine gute Stunde, die wir miteinander über ein Thema geredet haben, das mich in der Uni tatsächlich weniger interessiert hat als in der Stunde jetzt mit euch. Das war wirklich sehr, sehr erfrischend und ich habe sehr, sehr gern sehr, sehr wenig Gesprächsanteil gehabt, weil es extrem schön war, euch beiden zuzuhören und da so ein bisschen eure Insights zu bekommen. Ich bin mir sicher, dass wir die Folge wahrscheinlich nächstes Jahr wiederholen dürfen oder in 1,5 Jahren wieder wiederholen dürfen. Ihr habt es schon vorangekündigt, in den nächsten Jahren wird sich gesetzestechnisch auch noch einiges tun. Da werden dann wieder neue Fragezeichen da sein und wieder Leute nicht verstehen, was die Begrifflichkeiten heißen, und ich finde super, dass ihr euch da so viel Mühe gibt, um solche Sachverstände einfach ziemlich einfach runterzubrechen, dass es wahrscheinlich jeder Zuhörer oder jede Zuhörerin einmal gehört haben muss und auch vielleicht verstanden hat und beim nächsten Beratungsgespräch mit einer Agentur oder mit einem E-Commerce-Berater oder whatever auch mal das Thema Steuerrecht auf den Tisch mitbringt und dann sagt, hey, in der Folge haben es gesagt, wenn wir das entscheiden, dann machen wir das bitte nur mit dem Steuerberater. Vielleicht konnte das die eine oder andere von uns jetzt mitnehmen. Herr Christian gerade noch Daumen nach oben gezeigt. Also der ist davon schwer überzeugt. In diesem Sinne mag ich mich recht herzlich bedanken für eure absolut wertvolle Zeit, für das, dass ihr gemeinsam diesen Roundtable das erste Mal mit mir gemacht habt. Und ich hoffe, dass da viele Zuhörerinnen und Zuhörer was davon haben. In diesem Sinne auch ein großes liebes Dankeschön an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und bis zum nächsten Mal. Das war eine weitere Folge des E-Commerce Inspiration Podcast mit unserem neuen Roundtable-Format. Wenn du dir ein besonderes Thema wünschst, lass es mich gerne wissen. Schreib mir eine Mail an thomas@exfomo.com oder eine WhatsApp-Nachricht unter +43 677 638 188 61 und ich werde mich gleich um dein Anliegen kümmern. Wir freuen uns natürlich, wenn du die Folge teilst, uns eine knackige Bewertung hinterlässt und in diesem Sinne wieder mal danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.